SWR 1 Niedersachsen. Unser Thema.
Guten Abend und willkommen zu Unser Thema. Heute lade ich Sie ein zu einer Reise hinter die Kulissen großer niedersächsischer Unternehmen. Wenn Sie wissen wollen, wie Schiffe, Fischstäbchen, Autos und Raketen oder Bier und Schokolade hergestellt werden, dann habe ich einige Ausflugstipps für Sie. Ich nehme Sie mit zu den verschiedensten Werksführungen, zum Beispiel zum größten Schwimmbaudock der Welt, zur größten Kühltruhe Europas, zum Robotertanz in einer Autofabrik und zu uns ins NDR-Landesfunkhaus nach Hannover. Ein Appetithäppchen.
Da, wo jetzt das Kreuzfahrtschiff liegt, geht es auch noch mal 11 Meter unter die Erde. Also Badewanne für Schiffe.
Fischstäbchen, Hauptstadt der Welt. Ein Fischstäbchen, das ist das Gold aus Fischtown.
Es hat was Futuristisches, ne? So ein bisschen Science Fiction. Und doch, am Ende kommt ein fertiges Auto raus. Das fand ich schon toll.
T-minus 4, 10.
Wir sind in der Halle 41, blicken jetzt in den Reinheitsraum hinein, in dem die Oberstufe der Ariane 5 gefertigt wird.
Ich wollte kurz guten Tag sagen. Hallo.
Hallo.
Wo kommt ihr denn her? Aus der Zelle oder aus dem Ortszelle? Achso. Also ganz viel Spaß und keine Knöpfe drücken bitte, ja? Das mache ich.
Michael Thürnau auf unserer Tour durchs NDR Landesfunkhaus in Hannover. Gleich mehr davon. Am Mikrofon begrüßt Sie Petra Pfeil. Jedes Jahr lockt die Meyerwerft tausende Schaulustige an die Ems, wenn die riesigen Kreuzfahrtschiffe sich über den schmalen Fluss gen Nordsee bewegen. So mancher staunt und fragt sich, wie kann das nur gehen? Und wie wird so ein Ozeandampfer eigentlich gebaut? Seit Mitte der 90er Jahre beantwortet die Werft solche Fragen in einem Besucherzentrum. Mehr als 5 Millionen Gäste haben sich seitdem über den Schiffbau in der Kanalstadt informiert. Hedwig Ahrens stellt uns das Besucherzentrum und die Werkstour vor.
In einer riesigen Halle der Meyerwerft schweißt Metallbauer emsig an einem neuen Kreuzfahrtschiff. Die Norwegian Bliss soll im Frühjahr 2018 fertig sein. Deswegen muss jeder Griff der insgesamt 3300 Werftarbeiter sitzen, damit sich zwischen den Kabeln, Stahlstäben und tonnenschweren Bauteilen niemand verletzt, herrschen strenge Sicherheitsregeln. Auch deshalb war die Skepsis groß, als die Stadt Papenburg vor rund 25 Jahren die Idee hatte, Besucherströme durch die Werft zu schicken, sagt Unternehmenssprecher Peter Hackmann. Er trägt Schutzbrille und Helm.
Es ist ja unser Gelände. Wir sind natürlich Hausherr und wir sind dafür verantwortlich, dass hier niemand zu Schaden kommt. Inzwischen ist es, glaube ich, wirklich total anerkannt, dass wir mit dem Besucherzentrum unsere Außendarstellung verbessert haben, dass wir natürlich den Leuten zeigen können, was wir hier konkret machen. Es hat also auch beim Thema Nachwuchsgewinnung und Rekrutierung eine wichtige Rolle eingenommen über die Jahre.
Die Geschichte der ältesten Werftfamilie in Deutschland begann am 28. Januar 1795, als Wilhelm Rolf Meyer die Werft gründete.
Mit einem Film über die Historie der Werft beginnt jede der zweistündigen Führungen. Damit die täglich mehr als 1000 Besucher den Ablauf auf dem Gelände und in der Halle nicht stören, werden sie über einen gläsernen Gang in luftiger Höhe in das Besucherzentrum geführt. Dort sind Miniaturmodelle von Kreuzfahrtschiffen zu sehen. Hinter Glas geben nachgebaute Gästekabinen einen Eindruck, wie zum Beispiel die Disney-Reederei ihre Gäste auf hoher See unterbringt. Unter roten Decken und mit Mickey-Maus-Comic als Lesestoff. Für Technikfans gibt es Einblicke in Schiffsmotoren. Bei Familienführungen können Kinder neuerdings eine blaue Jacke mit Meyerwerft-Logo anziehen, erzählt Alexandra Weich von der Papenburger Marketinggesellschaft.
Genau, also zu Beginn der Familienführung ist es so, dass jedes der Kinder eine Meyerwerft-Blaumann bekommt und den auch anziehen darf und eben so ein bisschen auch als Werft-Mitarbeiter, als zugehörig zum Familienunternehmen hier durch das Besucherzentrum geht.
Und sich dabei auf poliertem Holzparkett und schmalen Gängen wie auf einem Kreuzfahrtschiff fühlen. Dazu soll auch eine AIDA-Lounge beitragen, eine mondäne Sitzecke, in der Besucher ihren Namen auf einem Stück Stahl verewigen können.
Und dieses Stück Stahl wird nachher in dem neuen AIDA-Schiff verbaut, mit der eigenen Unterschrift.
Richtig ins Staunen geraten die meisten Besucher aber erst, wenn sie durch große Panoramafenster von oben in eine Halle der Werft blicken können.
Also wir sind jetzt hier am größten überdachten Schwimmbaudock der Welt,
erklärt Gästeführer Werner Gautier und beziffert die Dimensionen.
504 Meter lang, 125 Meter breit, 75 Meter hoch, das können Sie hier oben auch schön sehen, also 74,84 Meter. Aber da, wo jetzt das Kreuzfahrtschiff liegt, geht es auch nochmal 11 Meter unter die Erde. Das ist das eigentliche Dock, also Badewanne für Schiffe.
Besucher Hans-Joachim Sommer aus Köln kennt diese Zahlen schon. Der Heizungstechniker ist mit Kunden seiner Firma in Papenburg.
Also ich persönlich bin schon öfter hier gewesen und bin auch auf Schiffen schon mitgefahren, die hier gebaut worden sind. Und das ist jedes Mal wieder neu beeindruckend, was man hier sieht und wie die Technik voranschreitet. Und dass auch immer wieder so große Aufträge hier nach Papenburg geholt werden, ist ja schon was ganz Besonderes.
Eine Frau aus Rauderfehn zeigt Verwandten aus Russland die Meyer-Werft.
Eine schöne Ausflugmöglichkeit, auch wenn es schlechtes Wetter. Naja, Schiffbau ist ja natürlich nicht ein kleiner Fahrrad oder ein kleines Auto, ist ja schon was Besonderes. Das sieht man auch nicht überall oder jeder kennt das oder wohnt ja um die Ecke, wo sowas gebaut wird. Ne?
Rund 250.000 Besucher kommen jährlich auf die Meyer-Werft. Eine Führung kostet für Erwachsene 12,90 Euro. In der Gruppe wird's billiger.
Wer die Meyer-Werft besuchen will, muss eine Führung bei der Stadt Papenburg buchen. Am besten frühzeitig, denn die Termine sind schnell ausgebucht unter www.papenburg-marketing.de. Wohin am Wochenende? Wehe, es verdreht jetzt jemand die Augen, wenn die Antwort Bremerhaven ist. Bremerhaven hat ein Auswandererhaus, ein Klimahaus, einen maritimen Zoo und ein Schifffahrtsmuseum. Es hat ein Kolumbuszentrum und eine wunderbare Aussicht auf die Wesermündung. Und sonst noch? Ja, Bremerhaven ist Marktführer in der fischverarbeitenden Industrie und macht was draus. Zum Beispiel mit spannenden Führungen rund um den Fischereihafen. Die kennen Sie noch nicht? Die Touristik GmbH mit dem schönen Namen Erlebnis Bremerhaven wird Ihnen bei ihrer Tour de Fisch gerne alles zeigen. Jeden Sonnabend von April bis Oktober. Gerhard Snitja hat die Tour getestet und ist angetan.
Bremerhaven ist Fischtown. Wir sind bekannt im Süden Deutschlands als Fischköppe. Darauf sind wir stolz.
Und das merkt man der Dame an, die hier eine Gruppe wissbegieriger Gäste im komfortablen Rundfahrtbus begrüßt. Noch sind wir mitten im Stadtgebiet, beim Schifffahrtsmuseum. Aber sie wird uns jetzt mit dem Fischereihafen von Bremerhaven bekannt machen und damit natürlich auch mit der Geschichte dieses Ortes. Könnte es einen passenderen Namen für solch eine Gästeführerin geben? Gisela Fischer heißt sie.
Wir sind weltweit mit das größte lebensmittelverarbeitende Zentrum. Und Marktführer weltweit mit unseren großen angesiedelten Firmen, die wir hier haben.
Schauen wir fast 150 Jahre zurück. Das ist ganz einfach, denn wir fahren gerade mit dem Bus über die Brücke, die die Mündung des Flüsschens Geeste überspannt. Genau hier begann die Fischereigeschichte der Stadt.
Wenn wir oben auf der Brücke sind und dann nach links schauen, Backbord, ne? Falls wir hier Landratten unter uns haben, also rechts ist Steuerbord und links ist Backbord. Und wenn wir dann auf die Backbordseite schauen,
da unterhalb der Brücke wurden die ersten Hochseefischereischiffe an der deutschen Nordseeküste gebaut. Das Dock ist noch zu erkennen. Und hier an der Geestemündung hat 1888 der Fischhändler Friedrich Busse die erste öffentliche Fischauktion veranstaltet. Das müssen bescheidene Anfänge gewesen sein, verglichen mit dem, was wir nun im Verlauf der nächsten zwei Stunden zu sehen bekommen. Die Tour de Fisch vermittelt einen Eindruck von den gewaltigen Ausmaßen der Fischereihäfen 1 und 2 und vor allem von der Lager- und Verarbeitungskapazität solch großer und bekannter Unternehmen wie Froster, Nordfrost, Nordsee, Frozen Fish und Deutsche See. Dieser Teil Bremerhavens wird als größtes deutsches Kühlhaus bezeichnet.
Mit einer Lagerkapazität von 140.000 Palettenplätzen. Ich meine damit diese Europaletten, ne?
Viele Zahlen sind zu hören. Und wenn man sie auch nicht alle behalten kann, so sind sie doch alle beeindruckend. Zum Beispiel die Fischstäbchen-Tagesproduktion von weit über 10 Millionen Stück. Aneinandergelegt würden sie von hier bis Baden-Württemberg reichen. Jeden Tag, wohlgemerkt.
Fischstäbchen, Hauptstadt der Welt. Ein Fischstäbchen, das ist das Gold aus Fischtown.
Da sind wir thematisch schon bei der industriellen Verarbeitung, bei Fabrikschiffen, automatisierten Produktionsstraßen und ungläubig bestaunten riesigen Silos für die Fischstäbchenpanade. Was aber besonders interessant ist, überall sind historische Entwicklungsschritte der Fischereibranche zu erkennen. Wir verlassen den Bus und besichtigen das Museumsschiff Gera, ein sogenannter Seitentrawler aus den 60er Jahren. Ein Zeugnis harter Knochenarbeit auf hoher See.
Also von da oben, das Fenster, kam das Kommando, heave up, heave up. Und dann zogen die also alle mit ihren Handschuhen, mit den Haken an diesen Netzen und brachten den Fisch an Bord.
Die Gera liegt mitten im Schaufenster Fischereihafen, einer Art Kulturhafen mit Theater, Ausstellungsräumen, Kochstudio, denkmalgeschützten Auktionshallen und bei dieser Tour zufällig mit einem kleinen Jahrmarkt. Eine junge Frau reicht ein Tablett mit Leckereien herum. Was ist das genau?
Ich habe heute meinen Probetag.
Ach so.
Ich glaube, das sind Matjes.
Jawohl, butterzarte Räuchermatjes. Natürlich hier im Fischereihafen veredelt und fachkundig erklärt von Frau Fischer.
Matjes ist letztendlich ein wohlgenährter junger Hering, der aber noch nicht geleicht hat. Sozusagen ein jungfräulicher Hering.
Der kleine Imbiss ist eine gute Gelegenheit, mit den Gästen dieser Tour de Fisch ins Gespräch zu kommen. Weil dieses touristische Angebot noch ganz neu ist, sind überraschend viele Bremerhavener dabei, sozusagen zum Schnuppern.
Ich denke mal, den Gästen kann man sowas gut und gerne empfehlen, Bremerhaven auf diese Art und Weise kennenzulernen.
Und das erzähle ich meinem Enkel, der ist inzwischen 11. Und jedes Jahr machen wir was Neues und er findet Bremerhaven ganz toll.
Hier dabei sein ist ein Muss. Ja. Für uns Bremerhaven.
Weiter geht die Tour de Fisch, zeitweise mit Blick auf die wirklich imposante Skyline von Bremerhaven. Wir erfahren, dass eine wichtige Schleuse den Fischereihafen unabhängig von Ebbe und Flut macht. Wir sehen das neue Verwaltungsgebäude der Firma Nordsee und hören, dass vom Mutterkonzern zeitweise geplant war, es aus Bremerhaven abzuziehen. Wir passieren Institute der Lebensmittelforschung. Wir erfahren, dass das Unternehmen Frosta vor 15 Jahren alle Zusatzstoffe aus der Produktion verbannte, daraufhin erstmal einen Börseneinbruch hinnehmen musste, seinen Aktionären aber kürzlich 10 Millionen Euro an Dividenden ausschütten konnte. Nach insgesamt 2 Stunden verlassen wir den Bus, um viele Kenntnisse reicher und vor allem mit einem ganz neuen Eindruck von der See- und Fischereistadt Bremerhaven.
Die Tour de Fisch startet jeden Sonnabend um 11 Uhr vor dem Deutschen Schifffahrtsmuseum und kostet 12 Euro für Erwachsene, ermäßigt 10 Euro. Buchen können Sie online unter www.bremerhaven.de bis 5 Tage vor Ihrem Wunschtermin oder telefonisch bei der Touristinfo Bremerhaven unter 0471 41 41 41. Tauchen Sie ein in die faszinierende Welt der Fahrzeugproduktion und erleben Sie im Stammwerk Wolfsburg die perfekte Symbiose aus Tradition und Moderne. So vollmundig wirbt Volkswagen für seine Betriebstouren. Seit 1948 bietet der Konzern seine Werksführungen im Wolfsburger Stammwerk an. Und mehr als 7 Millionen Menschen haben seitdem die Autofabrik besichtigt. Unter den Besuchern waren schon Staatsgäste, Schauspieler, Sänger und dann natürlich die vielen Fahrzeugabholer und Besucher der Autostadt. Oliver Kleinert hat eine solche Werkstour mitgemacht.
Mein Name ist Isabel Crespo-Steinke. Ich zeige mit vielen anderen Kollegen tagtäglich Besuchern aus aller Welt die Produktion im Werk Wolfsburg und heiße Sie auch heute ganz herzlich hier bei uns willkommen.
Seit 2 Jahren entführt Isabel Crespo-Steinke täglich VIP und Fachbesucher in die Welt der werdenden Volkswagen. Heute sind die Mitarbeiter der Freiwilligen Agentur Braunschweig zu Gast.
Wir haben uns gedacht, dass wir was machen, wovon wir alle profitieren können. Und meine Motivation ist es einfach, mal einen Blick hinter die Kulissen zu werfen.
Also mich interessiert vor allen Dingen mechanische Dinge und Roboter und diese ganzen Geschichten mehr. Ich hoffe, da kriegen wir einiges zu sehen.
Was Sie genau erwartet, verrät Ihnen Isabel Crespo-Steinke vom VW-Besucherdienst.
Wir werden gleich Teile des Presswerkes sehen, des Karosseriebaus. Wir werden die Montage eines Fahrzeugs miterleben und auch noch einen kleinen Blick in die Abschlusskontrolle der Fahrzeuge werfen. Haben Sie da Lust drauf?
Ja.
Sehr schön. Dann würde ich sagen, verlieren wir gar nicht weiter Zeit und steigen in unsere Bahn ein.
Die Besucherbahn erinnert ein wenig an eine Mini-Eisenbahn. Nur, dass hier nicht eine Lok die Anhänger zieht, sondern ein umgebautes Golf Cabrio. Dann beginnt die Fahrt durch die turmhohen, kilometerlangen und teilweise denkmalgeschützten Produktionshallen. Hinten in den Anhänger die Gruppe aus Braunschweig und vorne Tourleiterin Isabel Crespo-Steinke.
Sie können ja vielleicht schon mal so ein bisschen die Atmosphäre hier wahrnehmen, Geräusche, Gerüche. Wir werden jetzt erstmal gut einen Kilometer uns hier innerhalb des Gebäudes bewegen, bis wir gleich an unserem ersten Ziel angelangt sind.
Und das ist das Presswerk, wo Wärme und sanfte Riesen aus Metall Stahlbleche in die perfekte Form zwingen. Es folgen der Karosseriebau, die Lackiererei und die Montage. Höhepunkt ist das Zusammenführen von Motor und Karosserie, das in der Autoproduktion Hochzeit genannt wird.
Der Einbau des Fahrwerkes erfolgt mit Hilfe eines Fahrstuhlsystems. Das heißt, der komplette Triebsatz, Motorachsengetriebe unter anderem, befindet sich vormontiert im Erdgeschoss und wird mit Hilfe des Fahrstuhls dann gleich nach oben befördert und mit der Karosserie verbunden. Und jetzt gerade erleben wir, wie aus dieser Karosserie ein Fahrzeug wird. Das ist dann nämlich der Moment, wo wir von einem Auto sprechen.
Und weiter geht die Tour, hautnah an Maschinen, Robotern und Mitarbeitern vorbei. Das Ganze fühlt sich so an wie eine Fahrt durch einen Freizeitpark. Hier warten zwar keine Achterbahnen, Wasserrutschen oder Fantasiewelten auf die Besucher, dafür aber stampfende Maschinen und tänzelnde Roboter, die präzise choreografiert Teil um Teil zu einer Golfkarosserie zusammenfügen. Nach einer Stunde endet dann die Tour. Rund 6 Kilometer hat die Gruppe zurückgelegt, ohne die Hallen zu verlassen. Rami Abbas, der studierte Finanzwissenschaftler und derzeitige VW-Praktikant, findet nur lobende Worte.
Ja, war wunderbar. Alles like mit Roboter ist schnell, so schnell und perfekt gemacht, ohne Fehler.
Begeistert und beeindruckt sind auch Barbara Klerings und Lorena Tebben von der Freiwilligen Agentur Braunschweig.
Das war der absolute Hammer. Und das jetzt mal zu sehen, wie einfach ein Fahrzeug hergestellt wird, war total faszinierend.
Ich bin sprachlos. Es hat was Futuristisches, ne? So ein bisschen Science Fiction. Und doch, am Ende kommt ein fertiges Auto raus. Das fand ich schon toll.
Kritische Töne zur VW-Diesel-Affäre? Weder vor, während noch nach der Tour sind sie zu hören gewesen. Nur ein Teilnehmer bemängelte augenzwinkernd, dass die Besucherbahn leider mit einem Benzinmotor angetrieben wurde und nicht mit einem elektrischen.
Oliver Kleinert berichtete über eine Werkstour bei VW in Wolfsburg. Ausführliche Informationen dazu und zu weiteren Touren durch die Autofabrik liefert die Internetseite www.volkswagen.de.
NDR 1 Niedersachsen. Unser Thema.
Unser Thema heute, interessante Führungen in Niedersachsen. Und da haben wir auch selbst etwas zu bieten. In Hannover haben Sie die Möglichkeit, unser Landesfunkhaus zu besuchen. Jeden Tag gibt es Führungen zu verschiedenen Uhrzeiten. Kostet nichts. Sie müssen sich nur vorher anmelden. Unser NDR-Reporter Helmut Eickhoff hat so einen Rundgang begleitet.
Das Landesfunkhaus liegt direkt am Maschsee. Eindeutig erkennbar auch am großen Sendeturm mit dem NDR-Logo drauf. Das Funkhaus ist so etwas wie die rechte und die linke Herzkammer des Norddeutschen Rundfunks in Niedersachsen. Hier wird an verschiedenen Hörfunkprogrammen, wie zum Beispiel NDR 1 Niedersachsen, gearbeitet. Aber auch Fernsehsendungen wie Hallo Niedersachsen werden hier produziert. Die Gästegruppe sammelt sich um 11:45 und hat nun die Möglichkeit, das alles kennenzulernen. Doch bevor es losgeht, wird ein wichtiges Utensil verteilt. Die Besucher bekommen Ausweise an orangenen Schlüsselbändern.
Diesen Besucherausweis mit hinten der Telefonnummer, falls man seine Gruppe verloren hat, finde ich sehr praktisch. Komm hier immer wieder raus.
Dann kann es auch losgehen. Gästeführer Oliver Schubert zeigt der Gruppe erst den großen Sendesaal. Hier finden regelmäßig Konzerte statt, zum Beispiel mit der Radiophilharmonie des NDR.
Es ist also so, dass es wirklich völlig egal ist, wo man hier sitzt. Es spielt keine Rolle, ob ich den Platz vorne links direkt an der Bühne erwischt habe oder hinten rechts den Platz. Es klingt überall gleich.
Oliver Schubert hat keinen festgelegten Ablauf. Jede Führung ist anders, sagt er.
Das ergibt sich allein schon aus der Tatsache heraus, dass wir hier ein Produktionsbetrieb sind. Und ich kann noch so viel planen, um die und die Uhrzeit in ein bestimmtes Studio zu wollen. Wenn aus Aktualitätsgründen das Studio dann gerade besetzt ist, muss man eben umswitchen können. Und dann ist eben auch jede Gruppe anders. Manche Gruppen sind unheimlich dynamisch, machen mit, sind sehr humorvoll. Und dann quatscht man auch ein bisschen länger mal über ein Thema als vielleicht mit einer anderen Gruppe. Und dadurch ist es immer individuell.
Als nächstes geht es in das Fernsehstudio. Von dort wird täglich Hallo Niedersachsen gesendet. Kameras, zahllose Scheinwerfer und Unmengen an Kabeln. Das alles beeindruckt die Gäste.
Dass wir so in die intime Räume kommen, das habe ich nicht gedacht. Also in dieses Fernsehstudio und so. Ich dachte, wir sehen mehr alles so von außen.
Die ganzen Scheinwerfer, die da runterhingen, sah sehr futuristisch aus.
Zu sehen, was man abends im Fernsehen sieht, jetzt mal so live zu sehen, finde ich total klasse.
Wie viele Kameras da sind, was da an Technik zugehört. Wahnsinn, hätte ich nie gedacht.
Bei einem kurzen Besuch in der Senderegie steht die Besuchergruppe staunend vor den dutzenden Bildschirmen und darf sogar eine Live-Schalte mitverfolgen. Danach geht es ins Zentrum von NDR 1 Niedersachsen, die Nachrichtenredaktion. Redakteure hämmern in die Tasten, Verkehrsmeldungen ploppen auf den Bildschirmen auf. Oliver Schubert zeigt seinen Gästen den Sendebetrieb hautnah.
So, jetzt sind wir hier im Studio B. Von hier aus hat man Einblick ins Studio A.
Das Studio A ist das Herzstück von NDR 1 Niedersachsen. Von dort sendet auch Moderator Michael Türnau. Der nimmt sich kurz Zeit, die Gruppe zu begrüßen.
Ich wollte kurz guten Tag sagen. Hallo.
Hallo.
Wo kommt ihr denn her? Aus der Zelle oder aus dem Ortszelle? Achso. Also ganz viel Spaß und keine Knöpfe drücken bitte, ja? Das mache ich.
Nicht nur eine schöne Sache für die Gäste, sondern auch für Michael Türnau selbst.
Für uns ist das wichtig, weil wir Menschen da vor Augen haben. Manchmal guckt man ja einfach nur auf ein Mikrofon und weiß gar nicht, wer sitzt denn da. Und da sieht man, wie unterschiedlich die sind. Die kommen manchmal vom Land und manchmal aus der Stadt. Die sind oft viel jünger, als wir uns die so vorstellen. Und es sind auch echte Persönlichkeiten dabei und alle haben irgendwas zu sagen zu irgendeinem Thema, sei es zu Musik oder zu irgendwelchen Nachrichten. Also ich finde das ganz, ganz wichtig für mich als Moderator, aber auch für den NDR.
Zum Abschluss geht es dann noch in die Kantine des NDR-Landesfunkhauses in Hannover. Insgesamt mehr als 2 sehr kurzweilige Stunden für die Gästegruppe.
Was ich ganz spannend fand, ist die Arbeit der Moderatoren. Die habe ich mir so nicht vorgestellt. Ich dachte, die chillen so ein bisschen zwischen den Moderationen.
Allein schon dieser große Sendesaal mit Akustik.
Ich bin dann doch sehr überrascht gewesen, ja, auch wie viel man gesehen hat, wie groß das hier alles ist. Also auch, dass man halt mal so ein paar Gesichter gesehen hat auch. Tatsächlich auch so von so nahem sieht, weil ich hätte auch nicht gedacht, dass man so dicht rankommt.
Für dieses schöne Erlebnis sind natürlich auch die Gästeführer selbst wichtig. Oliver Schubert trägt nicht nur vor, er bindet seine Zuhörer auch ein.
Also ich mache es so, dass ich ganz viel frage, die Zuhörer, die Zuschauer mit einbeziehe in die Führung, sie nach ihrem Medienverhalten frage, aber natürlich auch so ein bisschen auf die Geschichte eingehe, warum sind wir eigentlich öffentlich-rechtlich und teilweise auch auf politische Situationen eingehe, um klarzumachen, was für ein hohes Gut wir hier eigentlich haben. Und damit kriegt man sie dann doch öfter zum Nachdenken.
Wenn Sie Lust auf so eine Führung durch das NDR Landesfunkhaus bekommen haben, rufen Sie an unter 0511 2345 Dienstag und Donnerstag vormittags oder schreiben Sie uns. Hilfe und Anregungen finden Sie im Netz unter www.ndr.de und dann unter Suchen das Wort Führung Hannover eingeben. Viel Vergnügen. Die Mondlandung der Amerikaner 1969, ein weltumspannendes Ereignis, das damals Millionen Menschen vor dem Fernseher fesselte. Neil Armstrong war der erste Mensch auf dem Mond. Seine Hüpfer im Mondstaub ließ die Welt staunen.
Hippity hoppity, hippity hoppity, hippity hoppin' over hill and dale. Da-da-da-da-da-da-da-da-da-da. Hippity hoppin' along.
Seit diesen ersten Fußstapfen im All hat sich die Raumfahrtindustrie enorm weiterentwickelt. Zu einem der wichtigsten Standorte in Europa wurde Bremen. Bei Airbus, Defence and Space zum Beispiel, werden Weltraumlabore und Raketenteile gebaut. Und hier entstand auch der europäische Beitrag zur internationalen Raumstation ISS. Da entstehen viele Fragen, zum Beispiel danach, wie die Astronauten in 400 Kilometern Höhe überhaupt versorgt werden, wie sie leben und schlafen und was es mit der Schwerelosigkeit auf sich hat. Gästeführer Gerd Hollenbach nimmt die Besucher mit auf eine Reise ins All. Und NDR-Reporterin Mareike Lange hat daraus eine Raumfahrt-Collage gemacht.
Mein Name ist Gerd Hollenbach. Ich habe hier gut 25 Jahre bei Airbus gearbeitet und mache heute hier Gästeführung und freue mich, dass ich Sie heute hier über dieses Gelände führen darf.
Los geht es vor einem 1:3 Modell der Raumkapsel Orion. Rund 4 Meter ist es hoch und hat einen Durchmesser von knapp 5 Metern. Von vorne sieht Orion aus wie eine von Kinderhand gemalte Sonne. Ein Kreis mit 4 davon abgehenden Strahlen.
Nachdem die Amerikaner ihren Shuttle-Betrieb eingestellt haben, nach 135 Flügen, haben sie wieder ein neues Ziel und sie möchten wieder zurückkehren auf den Mond. Dort trainieren und eventuell dann vielleicht sogar mal weiter zum Mars fliegen. Dafür haben sie diese neue Raumkapsel entwickelt. Orion kann bis zu 4 Besatzungsmitglieder tragen. Und das Ziel ist, bis zu 2020 einmal unbemannt um den Mond zu fliegen und wieder zurück.
T-minus 4:10. Clear to lift the payload to the third level.
Wir sind in der Halle 41, blicken jetzt in den Reinheitsraum hinein, in dem die Oberstufe der Ariane 5 gefertigt wird. Es werden bis zu 8 Ariane-Stufen hier pro Jahr gefertigt für 8 Starts in Kourou, Französisch-Guyana.
Die Airbus-Mitarbeiter im Reinheitsraum sehen aus wie kleine Mondmenschen. Alle tragen einen weißen Overall, einen Haarschutz und Hygienebeutel über den Schuhen. An der Wand hängen riesige Filtersysteme, ähnlich wie die Mikrofilter im Staubsauger. Ihre Aufgabe? Kleinste Staubpartikel aufzunehmen. Wissen Sie eigentlich, wie schwer ein Liter Milch auf dem Mond, auf dem Saturn oder auf der Venus ist? Gästeführer Gerd Hollenbach steht vor einem Experiment, dem sogenannten Planetenweg. Vor den jeweiligen Planeten stehen Tabletts. Auf jedem dieser Tabletts steht ein Liter Buttermilch.
Dieses Tablett hat auf der Erde die Masse von 5 Kilogramm. Auf dem Mond wiegt das gleiche Tablett nicht mal ein Fünftel, also weniger als 1 Kilogramm. Auf dem Mars knapp 2 Kilogramm. Auf dem Jupiter, dem größten Planet, wiegt das gleiche Tablett knapp 12 Kilogramm, weil die Schwerkraft ist unter anderem von der Größe des Planeten abhängig. Sie haben bestimmt die Bilder in Erinnerung, wenn die amerikanischen Astronauten auf dem Mond gelaufen oder mehr gehüpft sind. Das hängt eben damit zusammen, dass die Schwerkraft auf dem Mond nur ein Fünftel als auf der Erde beträgt und sie immer Probleme hatten mit ihrem Lebenserhaltungssystem auf dem Rücken die Balance zu halten.
T-minus 215 minutes, 215 minutes.
Nach dem Schwerelosigkeitsexperiment geht es weiter in Richtung Simulations- und Diagnoseraum. Die Besucher können dort Mikrofone, eine riesige Leinwand, Computer und viele Knöpfe sehen und nachempfinden, wie es ist, als Ingenieur mit der internationalen Raumstation in Kontakt zu treten. Auf einem Bildschirm wird ständig die aktuelle Position der ISS angezeigt.
Das sind eben hier Ingenieure, die dann dort irgendwelche Fragen beantworten, die auf der Station aufgetreten sind oder dort irgendwelche Experimente begleiten. Ground Control to Major
Tom. Das Beste, wie immer zum Schluss, das 1:1 Modell des Weltraumlabors Columbus. Wirklich beeindruckend, denn jetzt können die Besucher selbst erleben, wie die Astronauten im Weltall schlafen, zur Toilette gehen, essen oder arbeiten.
Hat in etwa die Abmessung von knapp 7 Metern, 4,50 Meter in Durchmesser. Über jeden Schalter befindet sich ein Sicherheitsbügel, wenn man hier schwerelos hindurchschwebt, dass man nicht aus Versehen mal mit dem großen Zeh etwas ein- oder ausschaltet.
Eine Reise ins All können Sie bei Airbus in Bremen machen. Die zweistündigen Führungen werden jeden Sonnabend um 14 und um 16 Uhr angeboten. Kosten 17,90 Euro für Erwachsene, ermäßigt 14,90 Euro. Anmeldung unter www.werksführung.de und dann durchklicken. Von der Technik jetzt zum Genuss. Es geht ums Bier. Warm gebraut und kalt getrunken wird es. Und Deutsche trinken davon jedes Jahr im Schnitt mehr als 100 Liter. 22 Millionen Liter insgesamt. Auch in Niedersachsen wird Bier gebraut, zum Beispiel in Einbeck im Kreis Northeim. Bei einem geführten Rundgang hinter die Kulissen des dortigen Traditionsunternehmens erfahren Besucher alles über die Kunst des Bierbrauens. Hendrik Halvelage nimmt sie mit in das Einbecker Brauhaus.
Einbeck und das Bier. Noch heute sind diese Begriffe praktisch nicht zu trennen. Für das einpöckische oder kurz Bockbier schwärmte schon Martin Luther. Jahrhundertelang lebte die Stadt hauptsächlich vom Geschäft mit dem Gerstensaft. Seit fast 640 Jahren wird hier in einer der ältesten Brauereien Deutschlands gebraut. Immer noch am historischen Standort in der Einbecker Altstadt. Mit moderner Technik zwar, aber in Gebäuden, die im Kern aus dem 18. Jahrhundert stammen. Und Besucher können hier hautnah miterleben, wie Gerste, Wasser und Hopfen ins Fass oder in die Flasche kommen.
Ja, kommen Sie ruhig ein bisschen näher, damit wir nicht unter die Stapler geraten.
Gästeführerin Ann-Kathrin Bode gibt Acht, dass sie ihre 20-köpfige Besuchergruppe beieinander hält. Denn auf dem Gelände der Einbecker Brauhaus AG läuft der ganz normale Produktionsalltag. Lieferwagen und Gabelstapler kreuzen den Weg. 140 Mitarbeiter produzieren hier rund 600.000 Hektoliter Bier pro Jahr. Erste Station, das Sudhaus. Ein hoher Saal, große Edelstahlbottiche sind in den Boden eingelassen. Davor ein Schaltpult, fast wie im Kontrollraum eines Kraftwerks. Hier startet der Brauprozess, sagt Ann-Kathrin Bode.
Auf der rechten Seite in der Mitte die Maisbottichpfanne, da wird der Sud angesetzt. Wir haben oben überirdisch angelegt eine 6-Weizen-Schrotmühle. Die schrotet das Malz frisch. Das wird über dieses schmale Zusatzrohr zugegeben und dann wird das Ganze, also der Sud, angekocht in mehreren Stadien. So zwischen 62 und 77 Grad. Immer ein Stückchen weit erhitzt und noch ein Stückchen und noch ein Stückchen.
Maischen, sieden, läutern, gären, filtern. Der Weg vom Getreide bis zum fertigen Bier ist lang und windungsreich. Genau wie die Route durch die Einbecker Brauerei. Sie führt durch Hallen, Gänge und Treppenhäuser, vorbei an Rohrleitungen und mehrere Stockwerke hohen Metallbehältern.
Trepp auf, Trepp ab. Also bei uns, ich sage immer so schön, da kriegt das Wort Traditionsbrauerei eine ganz andere Bedeutung. Wir fahren keinen Fahrstuhl.
Höhepunkt der Führung, die Flaschenabfüllung. Groß wie eine Sporthalle. Hier rattert und surrt es in ohrenbetäubender Lautstärke. Von einer Balustrade blicken die Besucher auf scheinbar endlose Laufbänder mit Flaschen, die gewaschen, befüllt, verkorkt und in Kisten verladen werden. Alles vollautomatisch. Wie bei einem Wimmelbild gibt es in jeder Ecke der Halle ein anderes technisches Detail zu entdecken.
56.000 Flaschen in der Stunde ist maximale Auslastung. Wir haben auf der linken Seite die große Flaschenwaschanlage. Von dort aus gehen die Flaschen dann über ein langes Laufband, gehen als erstes durch die Vorkontrolle. Und von dort aus geht es dann weiter in das Abfüllungsrondell. Da werden die Flaschen befüllt. Und nach dem Befüllungsrondell geht es direkt weiter ins Verkorkungsrondell. Da bekommen Sie einen Kronkorken. Und landen hier vorne zu unseren Füßen in der Etikettierung.
Nach einer guten Stunde ist der Wissensteil der Brauereiführung zu Ende. Schluss ist aber noch lange nicht, denn jetzt geht es einmal über den Hof in den historischen Gewölbekeller. Denn was wäre eine echte Brauereibesichtigung ohne die anschließende Verkostung?
Also herzlich willkommen hier unten bei uns im Oberkeller. Jetzt geht's zum gemütlichen Teil über. Und ansonsten bleibt mir nicht mehr viel zu sagen. Jetzt kommt noch der Trinkspruch des Tages. Das Wasser war zu aller Zeit die beste aller Gottesgaben. Doch uns lehrte die Bescheidenheit, man muss nicht immer nur vom Besten haben. Zum Wohl.
Die dreistündige Führung findet immer Montag bis Donnerstag statt um 14 Uhr. Einzelheiten unter www.einbecker.de. Die Deutschen lieben nicht nur Brot und Bier, sie lieben auch noch etwas Sinnliches, Schokolade. Mehr als 11 Kilogramm pro Jahr lassen sich die Deutschen genüsslich auf der Zunge zergehen und liegen damit noch vor den Schweizern, die für ihre hervorragende Schokolade bekannt sind. Wer sich selbst zu den Schokoleckermäulern zählt, sollte jetzt aufpassen. Unsere Reporterin Birte Ohlig nimmt sie mit auf einen Ausflug ins Schokoland in Peine, auf eine Kinderführung.
Erste Station, die Schokofabrik, sozusagen die Besucherwerkstatt. Hier kann jeder Gast seine eigene Schokolade kreieren, verzieren und ganz wichtig, vernaschen. Heute darf eine Schülergruppe aus Uetze Hand anlegen. Zwei große Formen gilt es dazu erstmal mit flüssiger Schokolade zu füllen und festzuklopfen, damit sich die Tafeln hinterher auch aus der Form lösen lassen. Anschließend kommt die Deko drauf, wahlweise Fruchtgummi, Rosinen, Orangeat, Pistazien oder Haselnüsse. Bei den 7- bis 12-Jährigen kristallisiert sich eine Lieblingszutat heraus.
Kokos und Smarties, Kokos und Gummibärchen.
Kokos ist übrigens die Zutat der Künstler. Ja? Da haben wir hier schon die schönsten Dinge sehen dürfen,
sagt Karin Credo, die heute durchs Schokoland führt.
Es müssen ja in diesem Kurs unglaubliche Künstler sein.
Jetzt fühle ich mich unter Druck und wähle, neben Lebkuchen, was wohl, Kokos. Ehe ich mir Gedanken über mein Kunstwerk machen kann, wird die flüssige Schokolade in der Form bereits wieder fest.
Jetzt muss ich mich aber sputen. Das wird nichts mehr aus dem Kunstwerk. Ich mache jetzt einfach eine Blume, Kokosraspeln als Blüte in der Mitte und Lebkuchen. Das werden dann die Blütenblätter drumherum. Es gibt meine Zartbitterschokolade und das Blümchen noch eine Wolke aus Vollmilchschokolade. Naja, nicht so einfach.
Die Wolke ist mir etwas zu klobig geraten, aber Karin Credo baut mich auf.
Na bitte hier. Sehr, ist das schön.
Nicht schön, aber selten würde ich es jetzt
ganz
eher beschreiben.
Ehrlich, nein.
Was ist es denn?
Das ist eine Blume, die auf den Regen wartet. Das sieht man doch ganz genau. Herrlich.
Ich wollte eigentlich keine Regenwolke machen, aber es ist jetzt eine geworden.
Die anderen Künstler sind mittlerweile auch fertig mit ihren Tafeln. Auch bei ihren Kunstobjekten besteht beruhigenderweise Interpretationsspielraum.
Das ist ein Herz und das soll eine Blume sein.
Ich habe hier ein Smiley gemacht mit aus Smarties, Kokos rum und halt dunkle Schokolade noch so drauf gemacht.
Und zwischendurch auch ein bisschen genascht?
Ja, auf jeden Fall.
Nach getaner Arbeit geht es rüber ins angrenzende Schokomuseum. Bereits am Eingang wird der Besucher von einem dezenten Schokoduft in Empfang genommen. Hier steht das, was die Mitarbeiter des Schokolands ihr achtes Weltwunder nennen. Ein Vulkan, der regelmäßig Schokolade spuckt.
Ihr hört im Hintergrund schon den Schokoladenvulkan, der im Moment einen Höllenlärm macht. Ja? Und der Vulkan, den ihr jetzt seht, der hat eine Höhe von 3 Metern. Im Inneren befinden sich 300 Liter Schokolade, die erwärmt wird. Die Schokolade wird mit einer Art Pumpe nach oben aus dem Vulkan transportiert. Dann läuft die Masse wieder runter.
Hinter dem Vulkan geht es in die Vergangenheit. Zeichnungen und Infotafeln an der Wand verraten, dass auch die Azteken schon Lust auf Schoki hatten. Als Getränk mit ordentlich Chili, Paprika oder Pfeffer drin. Die Schüler bleiben vor Rotkäppchen und dem bösen Wolf stehen. Ein Schokoautomat aus dem frühen 20. Jahrhundert, auf dem die beiden Figuren thronen. Das Prinzip ist das eines Kaugummiautomaten. Geld rein, Konfekt raus, erklärt Karin Credo.
Hier konnte man entweder das Geld in den Wolf hineinwerfen, dann zog man an diesem Hebel, hier unten fiel ein kleines Stück Konfekt heraus. Wer sich vom Wolf fürchtete, konnte auch das Geld ins Körbchen vom Rotkäppchen werfen, wieder hier ziehen, dann kam auf dieser Seite ein Stück Schokolade heraus. Immer kam da ein Geräusch auch hinzu. Das war an diesem Automaten natürlich das gefährliche Wolfsgeheul. Und das soll so echt gewesen sein an diesem Automaten, dass es oft der Fall war, dass die Kinder sich so erschrocken haben, weggelaufen sind und sogar die Süßigkeiten liegen gelassen haben. Stellt euch das mal vor, ist das nicht schlimm?
Der Rundgang ist schnell beendet. Die Größe des Museums ist überschaubar. Gefallen hat es den Kindern trotzdem.
Ich finde es richtig gut. Schon das Schokoladenmachen hat mir Spaß gemacht. Und das hier ist einfach nur cool.
Und wenn Sie so ein cooles Erlebnis buchen wollen, vielleicht mit Ihren Kindern, dann finden Sie Informationen unter www.rausch.de. Das war unser Thema hier auf NDR1 Niedersachsen, heute mit einer Reise durch die Welt der Werksführungen. Unter dem Motto Schiffe, Autos und Raketen. Am Mikrofon verabschiedet sich Petra Pfeil.